Heute wurden aus iranischem Hoheitsgebiet über hunderte Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Dies geschieht 14 Tage nach der Attacke auf die iranische Botschaft in Damaskus. Wir sprechen heute mit Darren Gau, einem ehemaligen Oberstleutnant der US Army und geopolitischen Stratege, über die Gründe des iranischen Gegenschlags und was wir nun von Amerika erwarten können. Herr Gau, Iran hat mit Hunderten von Drohnen Israel angegriffen, als Reaktion auf Israels Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus. Welche strategischen Überlegungen könnten hinter dieser Eskalation stecken?
Nun, zunächst einmal waren die meisten, mich eingeschlossen, wohl etwas überrascht, dass der Iran bereit war, sich direkt zu engagieren, anstatt einige seiner Stellvertreter einzusetzen. Ich denke, sie wollen Israel damit eine deutliche Botschaft übermitteln, dass Israel keine iranischen Ziele mehr angreifen wird. Meine Sorge im Moment ist, ob es sich um einen Massenabschuss von Drohnen handelt oder nicht. Und dann ist es aus und vorbei. Meine größere Sorge wäre allerdings, dass dies nur der Anfang von mehreren Schritten ist. Denn das Ganze könnte einfach enden, sobald die Drohnen ausgehen. Ich weiß es nicht. Aber wir werden sehen. Und ich bin mir sicher, dass der Iran die Gleichung aufgestellt hat, dass Amerika im Moment unter seiner schwachen Führung nicht bereit ist, in einer Weise zu reagieren, die von Bedeutung ist. Und ich denke, darauf werden sie sich hauptsächlich konzentrieren. Und wir werden sehen, was passiert, wenn sie die Front im Norden mit der Hisbollah später am Boden öffnen. Aber im Moment beobachten wir Israels Iron Dome, um zu sehen, wie effektiv es gegen diese Drohnensysteme sein wird.
In Anbetracht der aktuellen Angriffe, womit muss die internationale Gemeinschaft jetzt rechnen? Besteht die Gefahr einer weiteren Eskalation in der Region?
Es besteht auf jeden Fall die Gefahr einer Eskalation. Und die gibt es, um ehrlich zu sein, schon seit geraumer Zeit. Aber es ist immer eine Frage von Nationen wie dem Iran und ihren verschiedenen strategischen Interessen. Nicht nur mit Israel im Nahen Osten, sondern auch drüben in Afghanistan. Es gibt andere Nationen, die an der Grenze zum Iran liegen und Dinge tun, die dem Iran Sorgen bereiten. Es besteht also durchaus die Möglichkeit einer Eskalation, wenn der Iran tatsächlich ein nukleares Forschungszentrum in Betrieb nimmt, was eine große Sorge ist, würde das die Dynamik erheblich verändern, was bedeutet, dass der Iran wirklich voll und ganz dabei ist. Aber ich sehe nicht, dass sie Bodentruppen verlegen, iranische Bodentruppen. Ich denke, dass sie in erster Linie weiterhin Bodentruppen einsetzen, die zu Stellvertretern gehören würden, während sie bereit sind, ihre Drohnenflotten in Israel einzusetzen. Was, nebenbei bemerkt, diese Drohnen und die Technologie des GPS-Störens und verschiedene Dinge zeigen wirklich die Verbindungen zwischen Russland, Iran, Nordkorea und China. Und die meisten Menschen wissen es noch nicht, aber sie werden herausfinden, dass die russischen Operationen in der Ukraine ebenfalls mit Drohnenangriffen zunehmen. Und Nordkorea ist dabei, seine Bereitschaft zu erhöhen. Hinter den Kulissen hat es also eine Menge Kommunikation gegeben.
Wie könnte die Vereinigten Staaten auf diese Entwicklung reagieren? Welche diplomatischen oder militärischen Optionen stehen der US-Regierung offen?
Nun, zunächst einmal kann man die Sanktionen gegen den Iran sehr schnell wieder in Kraft setzen. Und das ist eines der Dinge, die wir tun sollten, auch wenn sie niemals hätten aufgehoben werden dürfen. Leider finanzieren wir diese Operation größtenteils. Das ist also der erste Schritt. Der andere Teil besteht darin, dafür zu sorgen, dass insbesondere die amerikanischen Streitkräfte und alle verbündeten Streitkräfte, die mit uns in Syrien, im Irak und an anderen Orten sind, den größtmöglichen Schutz erhalten. Und wenn Sie keinen guten Grund finden, warum Sie in dieser neuen Situation dort sein sollten, sollten Sie nach Hause geholt werden, unabhängig davon, wie es aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit aussieht. Hier geht es um unser Militär, um unsere Fähigkeit, uns selbst zu schützen. Die andere Sache, die wir tun müssen, ist, uns weiterhin in einer effektiven Diplomatie mit Nationen wie Saudi-Arabien zu engagieren, die schon immer eine Art Balanceakt zwischen ihnen und dem Iran im Nahen Osten und in Asien waren. Und es gibt noch mehr als nur Saudi-Arabien. Aber leider ist diese Regierung nicht in der Lage, erstens eine klare Botschaft zu senden, zweitens sich an einer effektiven Diplomatie zu beteiligen und drittens wirklich hinter unserem Verbündeten Israel zu stehen, anstatt doppelzüngig zu handeln und so zu tun, als würden wir Israel unterstützen, was wir aber gleichzeitig nicht tun, weder durch unsere tatsächlichen Botschaften noch durch unsere Aktionen, wie die Aufhebung der Sanktionen. Lassen Sie uns also daran arbeiten, mal sehen, was unsere Verbündeten sagen würden. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass Amerika ohne die Zustimmung des Kongresses nicht in einen langen und langwierigen Krieg im Nahen Osten eintreten kann. Das liegt nicht in der Hand von Biden oder irgendjemandem in seiner Regierung. Dies ist eine reine Entscheidung des Kongresses.
Können Sie uns einen Überblick über die aktuelle Präsenz und die Aktivitäten des US-Militärs in dieser Region geben? Welche Rolle könnte das US-Militär im Falle einer weiteren Eskalation spielen?
Nun, das Größte, wozu wir derzeit in der Lage sind, ist in der Luft, sowohl in der Seeluft als auch in der Luftwaffe, zusammen mit einigen Weltraum- und Cyberfähigkeiten. Unsere Bodentruppenstärke in der Region ist ziemlich minimal, kleine Seerosenblätter von Stützpunkten, die über die ganze Region verteilt sind und sowohl mit Luft- als auch mit Bodenfähigkeiten verteidigt werden, aber sie sind nicht gegen große Streitkräfte verteidigt. Und das ist eines der Dinge, die bewertet werden müssen. Und wenn man zu dem Schluss kommt, dass sie so, wie sie sind, nicht verteidigt werden können, sollten sie vielleicht entfernt werden. Und das ist eine Herausforderung, denn eine der Fragen, die Sie gestellt haben, lautet, was tun Sie? Nun, viele Menschen in Amerika möchten gerne wissen, warum sie dort sind. Es gibt keinen echten Plan für ihren Einsatz. Die Begründung, den Terrorismus zu bekämpfen oder zu verhindern, dass er wiederkommt, kann den ganzen Tag lang genannt werden. Man kann eine Idee nicht bekämpfen und Terrorismus kann man nie vollständig ausrotten. Es ist also eine Risikoabwägung, die besagt, ob wir wirklich etwas Nützliches tun. Und wenn nicht, dann sollten wir sie abschaffen und das tun, was wir besonders gut können. Und es gibt keine größere Nation auf diesem Planeten, wenn es um die Fähigkeit geht, Luftstreitkräfte weltweit einzusetzen, und zwar effektiv, wenn wir uns dazu entschließen sollten. Das ist unsere größte Stärke, einen Schutzschirm zu bieten, der über das hinausgeht, was Israel bereits für sich selbst tut.
Warum hat Ihrer Meinung nach der Iran zu diesem Zeitpunkt entschieden zu handeln? Welche innen- und außenpolitischen Faktoren könnten dazu beigetragen haben?
Nun, erstens bezahlen wir für die Systeme. Zweitens vermute ich, dass es gewisse Verbindungen zwischen Ihnen und Russland gibt, da Russland seine Operationen in der Ukraine ausweitet und versucht, mehr als ein Ereignis zu schaffen, mit dem sich andere Nationen wie die Vereinigten Staaten auseinandersetzen müssen und mit der NATO als Organisation, mit der man sich möglicherweise auseinandersetzen muss. Innenpolitisch ist in Amerika eine Menge los, was die Korruption innerhalb der Biden-Administration in Washington D.C. im Allgemeinen aufdeckt. Jedes Mal, wenn es einen Konflikt gibt, richtet sich die ganze Aufmerksamkeit natürlich dorthin, anstatt auf die Kosten und die Aufdeckung des Geldverdienens der Familie Biden, der Geschäfte und all der anderen Dinge, von denen ich denke, dass viele von uns bereits wussten. Aber viele Menschen wurden sich dessen erst durch die Untersuchungen des Kongresses bewusst. Das Traurige an der ganzen Sache ist, dass diejenigen von uns, die mit Außenpolitik zu tun haben, das unter der Obama-Regierung erlebt haben, genau die gleichen Prozesse und Entscheidungen wieder erleben. Es ist so, als ob Obama und Biden die Produzenten eines großen Films wären. Und jetzt gehen sie den Film noch einmal durch, um zu sehen, wie er ausgeht. All das wäre also vermeidbar gewesen. Aber sie haben sich dafür entschieden, die gleichen Entscheidungen zu treffen, mit genau den gleichen Ergebnissen, die jeder, der wie ich täglich damit zu tun hat, hätte vorhersagen können. Und das haben wir. Wir haben die Ukraine vorhergesagt. Wir haben den Nahen Osten vorhergesagt. Jetzt warnen wir die Menschen vor China und Taiwan und der Südgrenze Amerikas. Aber in Europa wird das gleiche Problem durch die Einwanderungsinvasion noch verschärft. Wie geht es jetzt weiter? Das ist schwer zu sagen, denn wenn das Feuer einmal entfacht ist, ist es manchmal egal, wie es entsteht. Es ist schwer zu löschen.